Herr, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass wir gemeinsam die Lieder singen können, dass du Begegnung schaffst mit uns, dass wir dein Wort hören können, dass du zu uns in unsere Herzen sprechen möchtest, dass dir nicht egal ist, wie es uns geht, sondern uns ganz nahe kommst. Herr, ich möchte dich bitten für die nächsten Minuten, dass wir erfahren, dass du Mangel ausfüllst. Herr, ich bitte dich um deine Gegenwart in ganz tiefer Art und Weise, dass wir dein Wort aufnehmen können, so wie du es meinst, dass du uns ganz tief prägst durch das, was du sagst. Amen. Wie Frieda hat es schon angekündigt, wir befinden uns im letzten Part unserer Predigtserie Himmel trifft Erde. Jesaja 9, 1 bis 6, vielleicht habt ihr euch gedacht, wie kann man einen ganzen Monat nur über 6 Verse sprechen? Es geht irgendwie. Ich möchte zu Beginn noch einmal diese 6 Verse vorlesen, die uns jetzt in den letzten Wochen beschäftigt haben. Jesaja 9. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Amen. Ich weiß nicht, welches Bild ihr so von Gott habt, wenn ihr über Gott nachdenkt. Für viele ist Gott wirklich eine Persönlichkeit, die erstmal weit weg ist, die fern ist, wo der Bezug erstmal fehlt. Gott, wer oder was ist das überhaupt? Und wenn da etwas ist, was hat das alles mit mir zu tun? Welches Bild habe ich überhaupt von ihm? Wenn ich über Gott nachdenke, ist das so ein langweiliger, alter Mann mit langem weißem Bart, der da oben hockt, seine Ruhe haben möchte von den ungezogenen Kindern, mit denen er nichts zu tun haben möchte. Was ist das überhaupt für eine Person? Wir haben in den letzten Wochen gehört, dass Gott sehr persönlich ist. Ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Predigt aus diesen Versen hier sogar einiges vielleicht zerrüttelt haben oder zurechtgerückt haben. Ist Gott ein Kuschelgott? Wie sieht der Gott der Liebe eigentlich aus? Wie sieht seine Liebe eigentlich aus zu uns? Und die letzten Wochen hatten auch, denke ich, für Weihnachten unerwartete Botschaften. Wie Gott befreit, Ungerechtigkeit zerbricht und in unser Hier und Jetzt kommt und Veränderung schaffen möchte. Jetzt sind wir am Ende des Jahres und am Ende unserer Predigtserie und beim letzten Vers angelangt. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Wer spricht es hier? Jesaja bekommt ein Wort Gottes aufs Herz gelegt und spricht diese Worte aus. Nicht seine eigenen Worte, nicht seine eigenen Wünsche, sondern Gott selbst kommt Jesaja nahe und gebraucht ihn, um etwas zu erzählen. Und jetzt kommen wir hier bei dieser Botschaft an. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Auf dem Thron Davids. Wir befinden uns in einem Volk Israel, was danach aus war, einen König zu bekommen. Wir wollen einen König in unserem Land. Wir brauchen eine Struktur. Wir brauchen jemanden, der weiß, wo es lang geht, der uns an die Hand nimmt, der uns den rechten Weg weist, damit ich mit meinem Leben auch klarkomme, damit ich mit meinen Nachbarn klarkomme, damit ich als ganzes Land klarkomme, denn das ganze Volk ist ganz schön in Schieflage gekommen. Wir brauchen jemanden, der weiß, wo es lang geht. Wie viel mehr passt das in unsere Zeit? Wie viel mehr passt das in unsere Zeit heute? Wir brauchen jemanden, der weiß, wo es lang geht. Denn gut, in Deutschland ist vieles geregelt. Gott sei Dank. Aber in vielen anderen Ländern sieht es ganz schön anders aus. Okay, aber wir sind bei Jesaja. Und jetzt brauche ich mal die nächste Folie. Ich habe hinten in meiner Bibel so eine schöne Zeittafel, die so ein bisschen erklärt, wo ist man überhaupt gerade. Das ist jetzt klein geschrieben, keine Sorge. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen näher ran. Hier haben wir das Jahr 1100 vor Christus und hier sind wir bei 700 vor Christus. Ja? Der Jesaja, ein Prophet, mit einem schönen pinken Punkt gekennzeichnet, ist hier. Jesaja ist hier. Hier sehen wir auch anhand dieser Skizze, Israel war ein Reich, und hat sich später geteilt. Das kennen wir auch in Deutschland, wenn sich ein Reich teilt, oder? Hier haben wir ein geteiltes Reich und einen Jesaja, der hier zu dem Volk gewirkt hat und gesprochen hat. Jetzt spricht er davon, dass Friede, Herrschaft wieder aufkommt. Eine gute Herrschaft. Ein Friede, der wirklich trägt und verweist auf diesen Thron Davids. Das, was er hier spricht, ist nach vorne gerichtet. Das wird kommen. Der Eifer des Herrn wird es tun. Wo ist David? Die Könige sind blau. David ist hier. Jesaja ist hier. Jesaja kannte David nicht. Die hatten keine Beziehung. Die haben auch nicht Tee miteinander getrunken. Weil, wie ihr seht, sind da ein paar Jahre dazwischen. Der kennt den gar nicht. Der David, der ist auch begraben. Sein Grab findet man. Zumindest zu der Zeit. Was will der? Der David ist schon längst tot. Aber David war immer ein Bild für einen König, der Gott geliebt hat? Ein König, den Gott geliebt hat? Die Bibel spricht davon, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Also wenn Gott sagt, ey, das ist einer, mit dem fühle ich mich richtig verbunden. Wenn man jetzt bedenkt, dass er ein Ehebrecher war und ein Mörder, ist das schon eine starke Aussage, die Gott da tut. Aber Gott kann verändern. Gott kann Menschen verändern. Okay, wir haben einen David. Bei dem sieht das Reich richtig gut aus. Dann haben wir noch einen Salomo, seinen Sohn. Bei dem sieht das auch noch richtig gut aus. Aber dann geht's los.
viele blaue Punkte hier da auf dieser Zeittafel sind. Ist alles voll. Alles voller blauer Punkte, alles voller Könige in diesem Land. Und wenn wir gemeinsam diesen Bibelleseplan im nächsten Jahr lesen werden, werden wir auch über die Könige lesen. Und das ist sehr spannend zu lesen, wie die sich so angestellt haben. Und es gibt auch immer Bewertungen zu den Königen. Und das ist auch sehr interessant. Und man sieht, wie viele Könige es nicht geschafft haben, das Land gut zu regieren. Dass sie es nicht geschafft haben, nach dem Vorbild Gottes ein Land zu leiten und zu führen. Und die blauen Punkte nehmen kein Ende. Und immer wieder sehen wir lilane oder pinke Punkte mit Propheten, die immer wieder das Wort Gottes hochgehalten haben. Haben gesagt, Leute, das ist der Weg. Das ist der Weg. Und Jesaja blickt zurück auf eine Zeit mit vielen, vielen Königen. Und er sieht ein Land, was in Trümmern liegt. Und wenn wir die Zeittafel weiterspannen würden, wenn ihr in meine Bibel schaut, dann kann man das dann sehen. Dann sehen wir, wie dieses Land verschleppt wird. Wie es eigentlich gar kein richtiges Volk mehr ist. Wenn man sich das vergegenwärtigt, was eigentlich für eine Geschichte dieses Land hat, wie miserabel diese Könige waren, und dann so ein Wort kommt, groß ist die Herrschaft. Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Das war Zukunftsmusik, aber man hat sich darüber gefreut, wenn man das gehört hat. Da wird etwas passieren. Mit uns ist es noch nicht am Ende. Gott hat anscheinend noch einen Plan und den will er durchziehen. Die Könige sind gekommen und sie sind wieder gegangen. Und die Propheten haben immer wieder zum Volk geschrien: Leute, ändert euch. Bleibt nicht so. Verändert euch. Aber sie haben vergeblich gerufen. Und das ist klar. Warum haben sie vergeblich gerufen? Wenn ich mir mein Leben anschaue und wie oft ich versage, Gott kann nicht auf normale Menschen zählen. Und das macht mir mein Leben zutiefst deutlich. Und deswegen heißt es hier, dass Gott selbst dieses Reich, dieses Königreich selbst festigen wird. Selbst stützen wird. Über die viele Jahre, Gott hat immer wieder gesprochen, die Menschen haben nicht gehört, sind dem nicht nachgekommen. Und Gott hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, ich werde es selber machen. Es ist notwendig, dass ich selber kommen werde, dem menschlichen Versagen ein Ende setze und es selber festige, dieses Reich stütze. Mit meinen Stützen, dass ich dem Ganzen einen Halt gebe. Es ist nicht so, dass in diesem Reich, wo Friede ist, dass diese Menschen, dass die gerecht sind und diese Gerechtigkeit reicht. Nein, unsere Gerechtigkeit reicht nicht für Gottes Reich. So gerecht wir auch sein möchten, ja, so gut wir auch sein möchten, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht, eine vollkommene Gerechtigkeit aufzurichten. Wir brauchen Gott selbst mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Und er stützt sich nicht auf uns, sondern er ist selber die Stütze und baut sein Reich auf. Und erst wenn er selbst dieses Reich aufbaut, dann können wir selbst in Sicherheit darin wohnen. Dieses Haus wird nämlich nicht zusammenbrechen. Dieses Haus wird nicht zusammenfallen, weil dieses Haus nicht auf meine Gerechtigkeit aufgebaut ist, weil nicht ich die Mauer bin, die es hält, sondern weil Gott selbst die Mauer bildet für dieses Reich. Dieses Haus wird nicht mehr fallen, weil ich selber dafür sorge, dass es gefestigt ist und dass es gestützt ist. Er wird es festigen, er wird es stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen, wird man jetzt hier so in der Kirche meistens sagen. Mit der Ewigkeit hört man auf und dann sagt man Amen und dann wird der Sack zugemacht und fertig, finito. Ich finde es so cool, dass dieser Text nicht hier aufhört. Es ist wie eine Überraschung, die noch aufkommt. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dieses tun. Das finde ich so interessant. Gott pumpt da so viel von sich selbst hinein. Er sagt nicht, das ist irgendwie noch etwas, was ich auf meiner To-Do-Liste abzuhaken habe, was mir zwischen die Füße kommt und ich muss es irgendwie machen. Nein, ich habe Eifer. Man kann auch übersetzen und so heißt doch auf unserem Flyer das Thema Gottes Leidenschaft. Die Leidenschaft Gottes wird es tun. Es ist etwas, was Gott zutiefst in den Knochen steckt. Ich habe hier ein Anliegen. Ich habe hier eine Leidenschaft. Ich habe Hingabe. Das ist das, wonach mein Herz seit Jahren schreit. Ich möchte das tun. Ich möchte ein Reich schaffen, wo Gerechtigkeit regiert. Ich habe Eifer. Nur wie sieht diese Leidenschaft aus von Gott? Diese Leidenschaft Gottes ist eine Leidenschaft, die Leiden schafft. Gottes Leidenschaft ist eine Leidenschaft, die Leiden schafft. Versteht ihr diesen Wortwitz? Wir haben Weihnachten über das Kind gehört, was kommen wird. Wir haben gefeiert, dass das Kind gekommen ist. Jesaja schaut hier voraus. Wir schauen zurück. Und wir sehen, dass Gottes Leidenschaft so weit geht, dass er diese Leiden auf sich nimmt. Er geht in diese Welt hinein und verbindet sich mit den Menschen. Schaut genau hin, wie geht es diesen Menschen? Was tun sie? Was machen sie? Und Jesus ist mit Herzblut auf diese Welt gekommen. Mit Herzblut hat er gepredigt. Mit Herzblut ist er den Menschen nahe gekommen, hat gesehen, wo Ungerechtigkeit ist. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo Jesus im Tempel umhergeht und sieht, wie Leute den Tempel Gottes völlig entweihen, dort einfach ihr Zeug machen, einfach nach Geld aus sind, anstatt dort Gott zu loben. Und dort räumt er dann auf. Und was wird dann darüber gesagt? Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Der Eifer um dein Haus. Jesus hat Eifer. Jesus hat Leidenschaft für Gottes Sache. Und diese Leidenschaft, heißt es im Wort Gottes, hat Jesus verzehrt. Was bedeutet das? Verzehren. Aufessen. Aufgegessen werden. Verschlungen werden. Verbraucht werden, verbrannt werden, zerstört werden. Jesus selber ist es so wichtig, dieses Anliegen, dass ein Reich aufgebaut wird, dass er das, was Menschen kaputt macht, dass er sich da hineinstellt und das zu seinem Ding macht. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig. Ich habe so eine Leidenschaft, dass das mich völlig auseinandernimmt. Und das wird symbolisiert in diesem Kreuz,
wo die Menschen die Sünde, den Sohn Gottes völlig auseinandergenommen haben. Völlig auseinandergenommen haben. Und an diesem Kreuz sehen wir, was ohne Gott uns passiert. Dass die Sünde dieser Welt uns völlig auseinandernimmt. Dass das Leid, in das wir hineinstolpern, selbst verursacht, selbst verschuldet, weil wir Gott nicht den Platz geben, den er bekommen möchte, der Platz, der ihm gebührt, zeigt Gott an diesem Kreuz, Leute, das, was der jetzt da gerade macht, ist eigentlich das, was mit euch tagtäglich geschieht. Ihr habt nicht das Leben. Die Sünde zerstört euch. Sie macht euch kaputt. Und Jesus gibt sich selbst hin. Er opfert sich auf für seine Kinder. Aber wir bleiben nicht bei diesem Kreuz stehen, sondern haben erfahren, was es bedeutet, wenn Gott selbst diesen Zerbruch wieder aus dem Grab holt und auferstehen lässt und ein Reich aufbaut, was strahlt, wo Gerechtigkeit herrscht, wo der Tod besiegt ist, wo die Sünde besiegt ist, wo der Teufel keine Macht mehr hat. Und genau das erleben wir in einer Gemeinde, wo wir in Gottes Reich eintreten, in seine Mauern und sehen, wo Menschen frei werden, wo Menschen nicht mehr von Sünde regiert werden, wo Menschen von Süchten loskommen. Warum? Nicht, weil sie irgendwie stark sind, sondern weil sie sich hineinstellen in dieses Reich, was Gott selber festigt. Und dadurch festigt er mich. Ich möchte zeugnishaft schließen. Vielleicht habt ihr das mal erlebt, wo eine Freundschaft besteht zu einer Person, die euch nahesteht, auch irgendwie wichtig ist. Und dass diese Beziehung, die da ist, von dieser Person zerbrochen wird. Anvertrautes wurde missbraucht. Man wurde hintergangen, zutiefst. Wenn ihr das noch nicht erlebt habt, seid dankbar. Ich habe es erlebt, wie man hintergangen wird. Von einem Menschen, der einem nahesteht. Und als diese Botschaft an mich herangetreten ist, dass diese Person mich hintergangen hat, da musste ich ordentlich durchatmen. Das hat mich zutiefst gekränkt. Wenn diese Person in dem gleichen Raum gewesen wäre wie ich in diesem Augenblick, als ich das erfahren hätte, ich hätte für nichts garantieren können. Menschlich hätte ich die Fäuste fliegen lassen. Weil so ein tiefer Zorn in mir war, dass ich hintergangen wurde von einer Person, die mir nahesteht. Diese Person lebt noch. Sie ist gesund. Warum? Weil ich wusste, wenn ich das in mir lasse, wenn ich damit einfach umgehe, wie ich als Mensch damit umgehen würde, auch nachvollziehbar, dann werde ich nicht nur dieser Person einen Untergang schenken, sondern mir selber. Und Gott hat mich, weil ich sein Kind bin, hat er mich befähigt dazu, zu vergeben. Noch bevor ich mit dieser Person gesprochen habe. Bevor das überhaupt geklärt werden konnte. Bevor die Person überhaupt einsehen konnte und sagen konnte, vergib mir. Ist Gott mir selbst nahe gekommen und hat mir das weggenommen. Und ich konnte ruhig mit dieser Person reden. Hab nicht einfach gesagt, ist alles halb so wild, ja? aber ich habe dir vergeben. Lass uns darüber reden. Ich habe dir vergeben. Nicht, weil ich irgendwie extrem gut drauf bin, sondern weil Gott mich gefestigt hat, mich gestützt hat, weil ich ein Kind seines Königsreichs bin, möchte er mich stärken, mich festigen, damit ich fähig bin, anderen auch so entgegenzutreten. Und Jesus mir selber ein Beispiel war, ein Vorbild war, wie er am Kreuz hing und den Menschen, die ihn da gerade rangenagelt haben, gesagt hat, vergib ihnen. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist eine Kraft. Und das kann in einem eine Freude entwickeln. Und ich wünsche euch wirklich, dass in eurem Leben Himmel und Erde zusammentrifft. Dass Gott euer Leben festigt und stützt. Dass diese Gemeinde wirklich Gottes Reich symbolisiert, darstellt. Dass Menschen, die hier reinkommen, verändert werden, von innen nach außen. Und nicht zerbrechen und kaputt gehen unter dem eigenen Versagen, sondern aufgebaut werden können, gefestigt werden, weil Gott selber sein Reich festigen wird, weil Gottes Herrschaft groß ist, weil sein Friede kein Ende hat, weil der wahre König gekommen ist, der Mann nach dem Herzen Gottes, Jesus selbst. Deswegen vertraue ich darauf, dass wir im nächsten Jahr auch sehen werden, wie Gott Leidenschaft zeigt und wie Gottes Leidenschaft, Gottes Eifer Menschen verändert und sie herrlich macht, so wie er es selbst ist.